war ich jetzt einen kleinen Moment irritiert, Fürbitten und Vater Unser vor der Predigt zu haben. Da stand jetzt gerade in meinem Kopf ein bisschen was Kopf, habe ich gedacht. Im letzten Jahr hatte ich die Gelegenheit, zum allerersten Mal so ein Haus kennenzulernen. Das verrückte Haus. Manche von euch kennen das, wenn ihr Kinder habt, wart ihr vielleicht schon mal da. Und wenn man da reinkommt, ist das mehr als gewöhnungsbedürftig, dass auf einmal die Toilette von der Decke runterkommt oder man so leicht schräg gehen muss. Alles steht Kopf. Das ist ein Ausdruck für bestimmte Phasen unseres oder auch meines Lebens. Ich erinnere mich sehr, sehr genau an die allererste Phase, nämlich die Zeit der Pubertät, wo wirklich alles Kopf stand. Diese Verliebtheitsgefühle, die plötzlich da waren, und für mich die Zeit, wo ich mich im Konfirmandenunterricht das erste Mal wirklich mit Gott beschäftigt habe. Ich komme aus einem nicht christlichen, wie man so sagt, Elternhaus. Da gab es keine Rituale außer Weihnachten zum Heiligabend-Gottesdienst zu gehen. Das war für mich ganz besonders, einen Gott kennenzulernen, der ja, Schöpfer, Vater, Freund sein wollte. Und in dieser Zeit kann ich mich sehr gut an einen Moment erinnern, wo irgendwie alles zu viel war. Die Mädels kennen das vielleicht eher. Auf einmal sitzt man da und aus heiterem Himmel kriegt man so einen Heulflash. Weiß gar nicht warum. Und so ein Gefühl von, oh, ist das furchtbar anstrengend jetzt gerade, dieses Erwachsenwerden. Und dann ist mir was eingefallen, was ich von meinem Pastor gehört habe. Gott ist bei dir, der geht mit dir durch. Und ich habe gedacht, das ist gut. Und das sind ja auch vielleicht nur 2, 3 Jahre. Und dann ist das vorbei und dann kommt was Besseres. Ja, dann kommt was Besseres. Und ich habe gedacht, ich bin da durch, war ich aber nicht. Dann kam die nächste Zeit in meinem Leben, wo das Leben ein wenig Kopf stand. Ich hatte mich von meinem Elternhaus gelöst. Ne? Tut man ja so, wenn man in die Berufsausbildung, Studium oder so weitergeht, dann steht man auf eigenen Füßen, ist selbstständig, kann seinen Tag selber planen. Und plötzlich kommt da die Liebe und man findet den Mann fürs Leben. Man heiratet und denkt, ja, das ist wundervoll, aber jetzt bin ich nicht mehr allein. Jetzt müssen wir uns zu zweit zusammenraufen. Und mein Pastor damals, ein sehr weiser Mann, Victor geht schon mal, ein sehr weiser Mann sagte, Eike, also das gebe ich jungen Paaren immer mit auf den Weg. Der erste fette Streit wird kommen, und zwar Heiligabend, wenn es um die Dekoration des Weihnachtsbaumes geht. Zu meiner Generation gab es noch die Wahl zwischen Lametta und diesen roten Holzkugeln oder Glitzerkugeln. Bei uns war das nicht der erste Streit, wo deutlich wurde, da kommen zwei Leben zusammen. Nein, nein, bei uns war das viel früher, ein paar Wochen nach unserer Hochzeit. Wir waren frisch zusammengezogen in unserer Einraumwohnung in meiner Bibelschule. Ich war im letzten Ausbildungsjahr, Victor war auch noch mit dabei und ich saß heulend auf der Treppe und es ging ums richtige Putzen. Unfassbar! Victor hat anders geputzt als ich. Nein, die Welt brach zusammen. Es war, also rückblickend herrlich, heute gibt es manchmal noch so ein leichtes Mensch, Heike, musst du schon wieder Staub saugen? Ich denke, ja, wir haben einen Hund, der hart gerade so doll. Ja, auch das war so eine Zeit, wo ich dachte, oh, jetzt steht irgendwie alles Kopf, da müssen wir uns erstmal gemeinsam zurechtfinden. Und dann kamen die Kinder, die das erleben durften oder vielleicht auch noch dürfen. Ich sage euch, auch das ist eine sehr spannende Zeit, wo nochmal ordentlich alles Kopf steht, denn plötzlich ist diese traute Zweisamkeit aufgelöst und da sind 1, 2, 3, vielleicht auch 4 Kinder, die plötzlich mit dazugehören. Und die große Frage, die sich dann stellt, man hat sich vorher mühsam zusammen so ein eigenes Glaubensleben auch aufgebaut, auch als Paar, das wird auf einmal gesprengt. Ich habe keine Zeit mehr dafür. Die Kinder sind da, die wollen meine Aufmerksamkeit, besonders wenn sie klein sind. Und ich habe mal so rumgefragt, dann habe ich mal eine Idee bekommen. Mensch, wenn die Kinder spielen auf dem Teppich, dann liest doch Bibel. Ja, meine Kinder waren sehr lebhaft, also ich konnte mich nicht konzentrieren. Neben den Kindern auf dem Teppich sitzend, ging nicht. Dafür habe ich eine andere Zeit gehabt, ganz morgens, ganz früh. Ich bin so ein Frühaufsteher. Ich habe das geliebt, wenn es klappte, vor allen anderen wach zu sein Und dann einfach da zu sein, einen Bibelvers für den Tag zu legen und einfach da zu sein und zu spüren, Gott ist da. Und es gab noch etwas, was mir gerade in dieser Zeit mit den kleinen Kindern wichtig geworden war. Unser Hauskreis nämlich. Unser ist vielleicht nicht ganz richtig, sondern mein Hauskreis. Denn als unser drittes Kind dann da war, da waren wir einige Zeit vorher nach Kiel gezogen, da kam eine Krise bei einem von uns, und zwar bei meinem Mann. Auf einmal wurde das Unterste zu Oberst gekehrt und all das, was er in seiner Kindheit und Jugend in einer sehr religiös-konservativen Gemeinde erlebt und erfahren hatte, tauchte auf und unser gemeinsames Leben stand Kopf. Er konnte nicht mehr glauben. Er konnte nicht mehr glauben, das, was man ihm gesagt hat, Gott liebt dich, Gott ist ein Vater für dich, er ist da. Ja, und trotzdem, wenn er da ist, warum muss ich denn ständig und ewig und immer was tun, mich immer optimieren, mich immer verbessern, wenn Gott doch da ist? Und das führte dazu, dass etliche Jahre, sag ich mal, die Glaubenserziehung oder den Kindern Input zu geben, bei mir lag. Und da war es für mich ganz wichtig, einen Hauskreis zu haben und für mich auch ganz wichtig, um den Kindern zu zeigen, wie Gemeinde auch sein kann, hier im Bereich Kinder und Jugend zu arbeiten. Das waren meine Haltepunkte. Viktor ist durch das Gröbste durch, ne? Genau. Weiß noch nicht, was denn kommt. Aber es war echt eine schwierige Zeit. Ja, und jetzt sind wir beide so, ich muss das mal einfach so sagen, wir sind kurz vor den 50, so eine magische Zahl, die Lebensmitte ist da und seit ein paar Jahren steht wieder das Leben Kopf. Zum Glück nicht so extrem bei uns, so empfinde ich das momentan, aber ich merke und wir bekommen es mit in unserem Umkreis. Im Freundeskreis, im engeren, im weiteren, im Bekanntenkreis, da sind plötzlich die Menschen und stellen fest, mein Leben, so wie ich es bisher gelebt habe, passt nicht mehr zu mir. Wenn ich in den Gottesdienst komme, das fühlt sich so hohl an. Ich nehme da nichts mehr mit. Und mit meinem Partner oder meiner Partnerin, da ist irgendwie irgendetwas Trennendes zwischen uns. Und im allerschlimmsten Fall passiert es, dass einer ausbricht aus dieser Beziehung. Dieses Phänomen trifft auch Menschen, die nicht in einer Beziehung sind, die alleinstehend ledig sind. Auch die stellen sich plötzlich die Frage, war das jetzt alles? Kommt da noch irgendwas? Das Leben wird ganz schön auf den Kopf gestellt. Und die Frage, die mich bewegt, ist, was hilft uns gerade in dieser Zeit? Alle diejenigen, die jetzt noch nicht in der Lebensmitte sind, ich werde heute den Fokus ein bisschen stärker auf unsere Altersgruppe legen und ich zeige euch auch gleich, warum. Ich denke, auf der anderen Seite, auch ihr könnt von dem, was mir so im Herzen herumgeht, profitieren, weil wir alle durch Krisen in unserem Leben gehen. Ich hätte gerne mal die Grafik. Ich weiß nicht, wie gut erkennbar das ist. Das ist eine Grafik, die aus einer Umfrage entstanden ist, die Thomas Wehr vor 4 Jahren, 5 Jahren, Thomas, ich weiß nicht so, ne, mal hier in der Gemeinde erstellt hat. Da ging es darum, mal darzustellen, wie geht es eigentlich den einzelnen Gemeindemitgliedern mit ihrem Glauben? Wie geht es ihnen in ihrem Leben in unterschiedlichen Altersphasen? Und es lässt sich ganz außen sehen, also es ist möglich gewesen, ne, von 1 bis 6 sich zu positionieren. 1 trifft gar nicht zu, 6 trifft voll zu. Und dann einmal die Altersgruppen durch, 15 bis 21, 22 bis 30, 31 bis 40 und so weiter. Und was auffällig war bei dem Ergebnis ist, dass genau in diesem Zeitraum, den wir so als Mitte des Lebens bezeichnen, zwischen 31 und 41 ein Knick ist in dieser blauen Linie, die die Glaubensbeziehung, die Dichte, wo ich an Jesus dran bin, darstellt. Und die untere Linie zeigt mich selbst. Wo ist mein Blick? auf mich gerichtet, auf Familie gerichtet. Und wenn ich das so sehe, dann gehen mir die Augen auf und ich denke, ja, genau, das ist normal anscheinend. Es ist normal, sich in unserem Alter diese Fragen zu stellen. War es das? Kommt da noch was? Es ist normal, tatsächlich zu empfinden, der Gottesdienst, der bringt mir nichts mehr. Mein persönliches Gebet, das ist irgendwie hohl und unbefriedigend. Und dieses "es ist normal" kann ich noch mal ein bisschen stärker unterstreichen. Ich bin nämlich auf meiner Recherche auf einen Theologen gestoßen, der vor 700 Jahren gelebt hat, also im Mittelalter, so grob, und der damals als Theologe, ein Mönch gewesen, im Kloster lebend, eine Predigtreihe für Menschen verfasst hat, die sehr religiös waren. Eine Predigtreihe zum Thema Lebensmittel. Und genau dieselben Fragen, die uns heute da umtreiben, haben die Leute damals auch gehabt. Sie haben erfahren in ihren Klöstern und Kommunitäten, dass Menschen in der Lebensmittel rausgebrochen sind, dass sie nichts mehr anfangen konnten mit dem, wie das Leben vorher war. Das heißt, wir sind in guter Gesellschaft. Es ist kein neumodischer Kram, es hat nichts damit zu tun, dass wir in einer Überflussgesellschaft leben, dass wir einen westlichen Lebensstil haben, sondern diese Fragen scheinen ganz wichtig für unser Leben zu sein. Tja, muss das sein? Nach der Pubertät, die überstanden ist, nochmal in seiner Lebensspanne in so eine Krise zu kommen. Dieser Theologe, er heißt Johannes Tauler, geht davon aus, dass Gott uns selbst in diese Krise hineinführt. Dass diese Krise in dieser Lebensspanne von ihm gewollt ist. Dass er einen Zweck verfolgt. Er möchte nämlich mich, er möchte dich zum Grund deiner eigenen Seele führen. Was sehe ich dort? Welche Enttäuschungen, welche unerfüllten Träume, welche Hoffnungen, welche Verletzungen, welche Angst, welche Wut, welche Traurigkeiten oder welche Überzeugungen, welche falschen Überzeugungen haben es sich in meiner Beziehung zu Gott bequem gemacht im Laufe der Jahre? Sind Teil meines Glaubens geworden und finden sich auch im Umgang mit meinem Partner, meiner Partnerin, meinen Kindern, meinen Arbeitskollegen, meinen Freunden wieder. Welche Formen meines Glaubens sind mittlerweile nur noch leere Hülsen? Jedes Alter hat so seine ganz spezielle Ausdrucksform, Glauben zu leben. Ich kann mich gut erinnern, mit Anfang 20, wow, da brannte das Herz. Also da haben wir Gebetsnächte durchgehalten und es war Wahnsinn. Aber passt das heute noch? Vielleicht muss ich mich von einer richtig unfruchtbaren leeren Form verabschieden. Vielleicht ist es gerade dran, nur da zu sein und zu wissen, Gott ist da und ihm zu sagen, Herr, ich weiß, du bist da, ich bin hier, mehr kann ich dir nicht geben. Ich hätte gern einmal das nächste Bild. Gut erkennbar. In diesem Fall eine Frau, ich habe keinen Mann gefunden oder kein Paar, vorbereitet auf den Hausputz. Ne? Besen in der Hand, Staubwedel und aus irgendeinem Grund Wäscheklammern. Also ich brauche für den Hausputz keine Wäscheklammern. So, aber sie ist bereit. Johannes Tauler hat eine Geschichte aus der Bibel, ein Bild, was er nimmt, um zu verdeutlichen, was dran ist. Aus dem Lukas-Evangelium lese ich euch vor. Eine Frau besitzt 10 Münzen. Wenn sie eine davon verliert, wird sie da nicht die Öllampe anzünden, das Haus fegen, in allen Ecken suchen, bis sie das Geldstück findet. Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. was für Frauen gilt, gilt jetzt natürlich auch für die Männer. Diese Frau hat ein ganz tiefes Verlangen, wiederzufinden, was sie verloren hat. Sie stellt ihr Haus auf den Kopf. Sie sortiert aus, packt in Kisten, schleppt raus, bis es aufgeräumt aussieht, holt die Lappen raus, putzt und räumt dann nur das Wichtigste wieder ein und findet so das, was sie verloren hat. Genau das ist es, was Gott in der Krisenzeit tun möchte, wozu er uns einlädt, unser Haus aufzuräumen, weil er nämlich uns zu sich führen möchte. Das ist eine Einladung, auf die wir unterschiedlich reagieren können. Und ich sage jetzt gleich schon mal vorab, ich habe alles schon durchgemacht. Das eine ist, ich kann so reagieren, dass ich nicht so ganz in mich hineinschaue, mich meiner eigenen Unruhe nicht stelle, sondern die nach außen verlagere. Und mir erkläre, das Problem liegt ja gar nicht bei mir, das Problem liegt in den Strukturen. Ganz konkret, so wie der Gottesdienst gestaltet ist oder so wie der Hauskreis abläuft, naja, oder aber auch wie der Ältestenkreis leitet. Es ist ein Strukturproblem, was wir da haben. Wenn sich das erstmal ändert, dann, wenn sich in Gemeinde erstmal was verändert, ja, dann wird auch alles besser. Das kenne ich. Diese Gedanken habe ich auch gehabt. Ja, wenn sich erstmal die anderen, das System um mich herum verändert, ja, dann wird alles besser. Ich habe in meiner ersten Arbeitsstelle immer ganz viele Ideen gehabt. Das war gut. Einige Sachen sind auch echt gesegnet gewesen, aber es war auch manchmal zu viel, weil ich mich nicht so sehr auf mich gucken wollte. Und dann hat mein einer Kollege irgendwann mal folgenden Ausdruck geprägt, als es ihm so ein Stückchen zu viel wurde vielleicht, hat gesagt, gute Idee, machen wir aber auch nicht. Das wurde zu so einem geflügelten Wort. Wenn es zu viel wurde, wenn klar war, hey, das hat jetzt gar nichts mehr hier mit dir persönlich zu tun, du versuchst irgendwie ein Problem zu verlagern, gute Idee machen wir jetzt auch nicht. Ich weiß nicht, mit wie vielen Ideen der Ältestenkreis oder der Diakonenkreis konfrontiert ist, mit wie viel Unzufriedenheit sie konfrontiert sind. Aber ich weiß sicherlich, dass nicht alles zu verändern ist oder sich etwas verändert, bei mir verändert, wenn sich die Gemeinde verändert. Eine andere Möglichkeit ist, sich einfach zu weigern, sich dieser Krise zu stellen, stehen zu bleiben, stecken zu bleiben und dieser Unruhe zu begegnen, indem ich ganz viel Neues ausprobiere. Also mein Mann kann da auch, glaube ich, ein Lied von singen. Also es gab so eine Phase, da habe ich also christliche Bücher verschlungen, wie chinesisches Essen oder Pizza, also stellt euch vor, was ihr gerne mögt. Ne? Also es macht im ersten Moment satt, aber ist nicht so wirklich nachhaltig. Und dann kamen neue Gebetsmethoden raus und Mensch, wir müssten eigentlich mal nach XYZ fahren oder dieses und jenes auszuprobieren. Ja, bin ich in den Äußerlichkeiten hängen geblieben, statt auf mich zu gucken. Besonders, ich erinnere mich, ist das gar nicht so lange her, hatte ich so den Eindruck, ja, ganz wichtig ist Andacht morgen. Ne? Hat auch Luther immer so gelebt und ich weiß das auch von anderen, die lesen morgens Andachtstexte in der Bibel. Dann habe ich mal so ein Andachtsbuch gekauft, ich glaube, es war schon das zweite oder dritte. Und morgens um 6.15 Uhr, als meine Kinder am Tisch saßen mit solchen Augenlidern, also dann angefangen, einfach mal so einen Andachtstext vorzulesen. Ihr könnt euch vorstellen, wie offen die waren und wie wahnsinnig diese Resonanz gewesen ist. Und da muss ich feststellen, das ist mein Bedürfnis. Das ist etwas, was auch nicht zu mir und zu unserer Familie und unserem Familienleben passt. Wir sind halt eher so ein Volk von, oder der größte Teil, morgens noch nicht wach. Das dritte ist, blind zu bleiben, weil ich stehen bleibe, weil ich nicht den nächsten Schritt gehe, weil ich nicht das Haus ausräume, weil ich einfach alles so belasse, wie es ist, weil ich denke, so ist es gut. Tauler schreibt aus seiner Sicht, aus diesem Leben in der Gemeinschaft mit anderen Mönchen, Da waren welche, die haben nur noch ganz eifrig ihre religiösen Pflichten eingehalten. Die waren zu jeder Gebetszeit da, die haben ganz fromm getan, waren super aktiv, nur sie strahlten nichts von der Liebe und Güte von Jesus aus. Aktivismus ist etwas, womit ich meine eigene Angst verdecke, womit ich meine eigene Angst verdecken kann, dass ich keine Beziehung zu mir selber, zu meinem eigenen Grund habe, ja, dass Gott vielleicht mir selbst fremd geworden ist. Auch das habe ich schon mal ausprobiert. Aktivismus, hervorragend, ist eine mächtige Antriebskraft und eine verflixt gute Ausrede, um mich eben nicht mit mir selber zu beschäftigen. Mein persönliches Fazit, so richtig weitergebracht hat mich von diesen Sachen nichts. Was mich weitergebracht hat, ganz persönlich, geht einher mit unserem Umzug vor 5 Jahren raus aus der Stadt, hin aufs Land. In eine Umgebung, die relativ reizarm ist, viel Natur drumherum, wenig Geräusche, jetzt vielleicht ein bisschen mehr durch so eine Autobahn, die da neu gebaut wird. Aber tatsächlich, für mich war das ganz bedeutend, plötzlich an einem Ort zu sein, der ganz viel Ruhe und Gelassenheit ausdrückte. Und Gott hat diese Zeit genutzt und nutzt sie auch noch heute, mir meine Masken vom Gesicht zu reißen. Im letzten Jahr musste ich ziemlich bitter erkennen, dass ich nicht sehr nett mit meiner Herkunftsfamilie umgegangen bin, dass ich ziemlich ignorant gegenüber meinen Eltern und meiner Schwester und deren Gefühlen und Bedürfnisse gewesen bin. Ich muss auch erkennen, dass ich manchmal meiner Familie Vorschriften mache, die nicht gut sind. Und ich muss erkennen, dass ich nicht alles schaffen kann, sondern um Hilfe bitten darf, um Hilfe bitten soll. Tja, leider auch, weil mein Körper so langsam ins knackige Alter kommt, also ich kann auch nicht mehr alles so. Ich werde mir meiner Fehler bewusst und auch meiner Endlichkeit. Und ich habe festgestellt, dass Gott andere Menschen und auch Orte benutzt, um mich weiterzuführen, weiter zu mir selbst, zu meinem innersten Grund und letztendlich zu ihm. Und im letzten Jahr hatte ich echt ein Privileg. Das hatte mit meinem Job zu tun. Ich durfte eine Woche nach Thésée in Frankreich fahren. Das ist eine ökumenische Kommunität. Und es war so unfassbar gut, mich dort wiederzufinden, in einer riesigen Kirche, wo Christen unterschiedlicher Konfessionen, unterschiedlichen Alters zusammenkamen und zu hören von diesen Menschen, von diesen Mönchen, die dort leben: Ihr seid willkommen, wie ihr seid. Ihr könnt euch einfach in diese Gemeinschaft fallen lassen. Diese Gemeinschaft trägt euch. Im Gesang, im Gebet. Lasst euch einfach fallen und mittragen. Und das habe ich getan. Und das tat meiner Seele sehr gut. Der Schritt, der mir also in dieser Krise hilft, ist Selbsterkenntnis. Und Johannes Tauler sagt, genau dann, wenn ein Mensch sich selbst erkennt, dann wird das Wirken des Heiligen Geistes ganz, ganz sichtbar und begreifbar. Ich will euch ermutigen, wenn ihr in dieser Zeit drinsteckt, bleibt nicht stehen, ergreift die Gelegenheit, sucht nach neuen Formen geistlichen Lebens vielleicht für euch. Ich genieße es, immer wieder mal auch in eine evangelische Kirche mit liturgischem Gottesdienst zu gehen. Und ich habe so meine kleinen Momente mittlerweile am Morgen gefunden, wenn alle entweder schon aus dem Haus sind, so um 7, oder wenn ich vor allen anderen aufstehe, mit meiner Tasse Tee, die Terrassentür öffnend, einfach einen Psalmvers zu haben oder einen Psalmtext und den laut in die Nachbarschaft zu sprechen oder auch manchmal leise. Das tut mir gut. Genauso wie mir eine Zeit lang sehr, sehr geholfen hat, ein Morgengebet von Dietrich Bonhoeffer. Nur eine Zeile. Er hat einmal geschrieben: Am Anfang eines neuen Morgens stehen nicht eigene Pläne und Sorgen, sondern Gottes befreiende Gnade und Gottes segnende Nähe. Und mich daran festzuhalten, das tut mir gut. Ich hätte jetzt gern noch einmal die Grafik von Thomas. Wenn wir uns darauf einlassen, dann kann ich euch versprechen, da bleiben wir nicht stehen. Da kommt noch was, nämlich was richtig Gutes. Wenn ihr mal so guckt, was so nach dem 50. Lebensjahr mit dieser grünen Linie passiert, die ist aufsteigend. Das heißt, wenn ich tatsächlich zu meiner Seele durchgedrungen bin, wenn ich Gott habe den Hausputz machen lassen, dann intensiviert sich die Beziehung zu ihm. Da wird was passieren. Ihr werdet Segen erfahren, ganz deutlich zu sehen. Ein letztes. Was kann Gemeinde als Gemeinschaft von Christen denn in dieser Zeit tun? Und da zitiere ich einmal Thomas Wehr. Der hat nämlich einen Artikel geschrieben. Christian Heute war das, ne, Thomas? Und Thomas sagt oder spricht von diesen Menschen erstmal als dem Glauben Entwachsene. Finde ich einen total spannenden Begriff. Und er sagt, das, was wir dann brauchen, ist eine Atmosphäre, in der wir akzeptiert werden mit unseren Zweifeln. Wo nicht jemand um die Ecke kommt und die Hast-du-schon-gebetet-Pflaster-Methode anwendet. Dann ist ja alles gut. Nee, es ist nicht alles gut. Es gibt diese Momente, wo Beten nicht alles sofort löst. Akzeptieren. Und das Zweite, diese Menschen brauchen andere Menschen, die sie begleiten. Vorurteilsfrei. Jesus hat uns nicht aufgefordert, Menschen zu richten und zu urteilen, wenn sie Zweifel haben. Das hat er in der Bergpredigt ganz klar gesagt. Sondern unsere Aufgabe ist es, barmherzig zu sein, genauso wie Gott, unser Vater, barmherzig ist, zu mir und auch zu den anderen. Begleiten bedeutet auch, dass ich mich zur Verfügung stelle mit meinen Lebenserfahrungen, mit meinen Glaubenserfahrungen und den anderen dienen kann, wenn er es will. Und das Dritte ist eine Kultur des Aufsuchens fördern. Das heißt ganz praktisch, Menschen in dieser Krisenzeit zu ermutigen, zu Gesprächen mit anderen. Geht hin, sucht euch Menschen, mit denen ihr euch unterhalten könnt, und zwar inner und außerhalb der Gemeinde. Menschen, die in derselben Lebenssituation sind, mit denen ihr euch austauschen könnt darüber, wie sie empfinden, was sie denken. Das ist ganz wichtig, Fragen stellen zu können und sich trauen, neue Formen geistlichen Lebens dann auch auszuprobieren. Das, was wir als Gemeinde gibt es ja so in dem Begriff nicht, sondern wir sind ja alle einzelne Christen, die sich zusammentun. Das, was du tun kannst, ist liebevoll, wertschätzend und urteilsfrei dem anderen ein Gegenüber zu sein. Zum Schluss. Mich hat ein Lied sehr bewegt, was wir gleich zusammen singen werden. Letztes Jahr wart ihr bei so einer Musikerschulung, sag ich jetzt mal, mit einem kanadischen Musiker, Brian Dirksen. Der hat total viele Anbetungslieder geschrieben. Manche singen wir hier auch. Ich glaube, Today ist von ihm, kann das sein. Und dieser Mann war in einer sehr religiös frommen Gemeinde, in einer mennonitischen Gemeinde, und eines Tages konnte er nicht mehr schreiben. Ich meine, es war ausgelöst durch den Tod eines seiner Elternteile. Totale Schreibblockade, Anbetungslieder gingen nicht mehr. Es fühlte sich alles hohl und komisch an. Und sein Leben wurde richtig auf den Kopf gestellt. Das ging einige Jahre so. Er konnte nicht mehr zur Gemeinde gehen und hat sich eine katholische Gemeinde gesucht, in der er einfach am Gottesdienst teilnehmen konnte, ohne dass da eine Erwartung ihm gegenüber geäußert wurde. Und er hat für sich damals festgestellt, das war wichtig. Denn das ist etwas, wozu gerade auch freie Gemeinden neigen, einen hohen Anspruch zu haben an ihre Mitglieder, an die, die sie besuchen. Höher, schneller, weiter, intensiver glauben, wie geht denn das alles nur? Noch mehr Angebote teilnehmen. Jetzt hatten wir gerade einen Kurs, an dem haben manche teilgenommen, andere nicht. Und das ist gut so. Denn es tut uns nicht alles gut. Und manchmal müssen wir die Dinge lassen. Bei Brian Dirksen war das so. Und er hat langsam seinen Weg herausgefunden aus dieser Glaubenskrise hin zu einer tiefen Glaubensbeziehung, zu einer tiefen Gottesbeziehung. Sein Glaube ist neu geboren worden. Und das ist es, was Gott uns anbietet, dass unser Glaube neu geboren wird.